Thema heute ist eine neue Heimat. Weißt du, dieses Wort Heimat ist schwer für mich zu übersetzen. Es gibt nicht ein Wort, das so reich ist in Bedeutung auf Portugiesisch wie Heimat. Weißt du, was bedeutet Heimat für dich? Es kann auf Deutsch, es kann ein physischer Ort sein, zum Beispiel Geburtsort, Wohnort. Es kann ein Gefühl sein, so Sicherheit, Zugehörigkeit, Zuhause sein. Es kann Menschen sein, deine Familie, Freunde, Schulkollegen, die Großeltern oder noch eine Identität, zum Beispiel eine Sprache, eine gemeinsame Tradition, gemeinsame Kultur, Religion. Ich habe im Internet gefunden, eine Liste, fand ich interessant. Es gibt eine Website, wo Ausländer, die Deutsch lernen möchten, sich austauschen, und da war es diese Frage für Ausländer, die Deutsch sprechen: Was bedeutet Heimat für dich? Und da konnte jeder so seine Bedeutung für Heimat schreiben. Fand ich sehr interessant. Das sind Sachen wie der Geruch aus, ist ein anderes Bild, wo es Bedeutung der Heimat steht. Der Geruch aus der Küche meiner Mutter oder Mittelsmeerküche, war auch einer hat geschrieben, die finnische Wälder. Einer hat sogar geschrieben, Sendung mit der Maus, war für ihn Heimat. Oder mein Zimmer, und viele hatten eigentlich mit den Großeltern und mit Essen zu tun, fand ich interessant. Und der Gedanke der Heimat ist auch in der Bibel sehr präsent. Nehmen wir zum Beispiel Abraham. Als Gott mit Abraham spricht, sagt er dann in 1. Mose 12, geh fort aus deinem Land, verlasse deine Heimat und deine Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Also er muss einen Ort, den er kennt, verlassen und auch Menschen. Das war Heimat für ihn, und in ein anderes Land umziehen. Und dieses neue Land ist bis heute die Heimatland von seinen Nachfolger, von den leiblichen Nachfolger, Nachkommen von Abraham. Danach, zum Beispiel in der Bibel, gibt es auch die Geschichte von Josef. Er landet in Ägypten und das wird zu seiner Heimat. Er heiratet eine Ägypterin, er zieht seine Kinder in Ägypten auf und er zieht nie zurück in das Land seiner Väter. Und er und sein Volk bleiben dann 450 Jahre in Ägypten, bis Gott sie zurück in ihres Land, in Kanaan bringt. Und interessant, wie auf dem Weg auf der Wüste, wenn sie zurück nach Israel gehen, vermissen sie die Zwiebel von Ägypten. Also wieder hier diese Heimat, das hat mit Essen zu tun, das ist interessant. Und ab diesem Moment, wenn sie wieder, wo sie wieder zurück in das Land Israel sind, wird das so die Heimat von den Israeliten. Und sie sind bereit für dieses Land zu kämpfen und sind bereit für dieses Land zu sterben. Und viele Jahre später fallen die Israeliten, oder sie wurden besiegt durch den Krieg und werden dann nach Babylon verschleppt. Und dann schreiben sie ein Lied, in Psalm 137, wo sie über ihre Heimat schreiben. Und da steht es so: Wir saßen auf den Flüssen Babylons und weinten, immer wenn wir an Zion dachten. Doch wie hätten wir in diesem fremden Land Lieder singen können, die dem Herr geweiht sind? O Jerusalem, wenn ich dich jemals vergesse, dann soll meine rechte Hand gelähmt werden. Und so sind wir bis Ende des Alten Testamentes immer diese Idee mit Heimat ist ein physischer Ort. Hier Heimat ist für ihn den Berg Zion, Heimat ist Israel, Heimat ist Jerusalem, Heimat ist der Heilige Tempel. Wechseln wir dann zum Neuen Testament. Jesus wird geboren, Jesus lebt, Jesus stirbt und Jesus steht wieder auf. Und dann für seine Nachfolger kommt etwas, eine neue Idee. Heimat ist nicht mehr ein Ort, sondern Heimat ist jetzt eine Person. das ist etwas wunderbar für uns. Wenn wir zu Jesus Geschichte oder für alles, was er gelernt hat, in die Evangelien lesen, er hat nie seine Botschaft mit einem Ort verbunden. So die Jünger mussten nicht in einem selben Ort leben. Er hat sie nie gezwungen, eine selbe Sprache zu sprechen oder alle seine Jünger in ein selbes Land zu wohnen oder in dieselbe Kultur von einem Volk als seine zu haben, sondern sein Fokus war immer in die Beziehung Vater-Sohn, dass seine Jünger sollten Gott als Vater nennen. Und das sollte die Heimat sein, nicht mehr ein Ort, sondern eine Person. Das sagt er auch in Johannes 14, Vers 2 und 3. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann wird auch sie dort sein, wo ich bin. Sein Fokus ist, den Himmel ist, er vorbereitet Wohnungen in einem anderen Ort, nicht auf dieser Erde. Und die Heimat ist nicht mehr nur auf dieser Erde, es ist die Beziehung mit Gott. Also vor 2,5 Jahren, als wir nach Deutschland zogen, als Familie, Anna, ich und die beiden Kinder, die Kinder waren noch ganz klein. Der Isaac war 2 Monate alt und die Lena 2 Jahre alt. Und oft kam diese Sprache, vermissen eure Kinder eure Heimat oder können sie sich gut anpassen in ein neues Land? Und auf Portugiesisch gibt es ein Sprichwort, das wir als Antwort benutzt haben. Das ist so, sagen wir auf Portugiesisch, die Heimat der Kinder sind ihre Eltern. Und klar, weil die Kinder klein waren, war das noch einfacher. Aber wir haben das gemerkt, sie haben ein physisches Ort nicht vermisst, weil die Eltern sind mitgekommen hier nach Deutschland. Dann haben sie, ihr Zuhause war noch da. Und so ähnlich mit diesem Bild ist das, was Jesus sagt. Okay, deine Heimat, dein Zuhause ist nicht mehr ein physischer Ort nur. Das ist eine Person, das ist Jesus Christus. Da soll deine Heimat sein, dein Zuhause. Das ist auch, was der Apostel Paulus in Philipperbrief schreibt, in Kapitel 3, Vers 20. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Ich habe mich vorgestellt, wie ein Gespräch wäre zwischen Paulus und seinem Jünger Timotheus. Weil Timotheus, die Bibel sagt uns, sein Vater war ein Grieche und seine Mutter eine Jüdin. Ich kann mich vorstellen, dass er mal Paulus gefragt hat, Paulus, wie ist es für dich die Sache mit Heimat? Weil wenn ich mit den Griechen bin, fühle ich mich nicht zu Hause, weil sie sagen, ich bin ein Juden, weil meine Mutter Jüdin ist. Aber wenn ich mit den Juden bin, da bin ich mich auch nicht 100% willkommen, weil sie sagen, ich bin ein Grieche, weil mein Vater ein Griechen ist. Paulus, wie ist es für dich? Du hast auch 2 Nationalitäten, du bist Juden und Römisch. Und ich kann mir vorstellen, wie Paulus in seine Briefe schreibt, dass er seinen Jünger so antwortet, mein lieber Sohn Timotheus, meine Heimat ist weder Rom noch Jerusalem, meine Heimat ist Jesus Christus. Deswegen meine ich, schreibt Paulus so oft im Neuen Testament, ihr seid neue Kreaturen, eure Identität ist in Christus und nicht in dieser Welt. Passt euch nicht dem Muster dieser Welt an und so weiter. Und die Frage, die ich heute beantworten möchte mit dieser Predigt ist, wie kann ich von meiner neuen Heimat geprägt werden und Veränderung in diese Welt bringen? Wie kann ich von dieser Heimat, von dieser Jesus, von diesem Himmel geprägt werden und Veränderung bringen? Und ich glaube, dass wenn wir Christus als unsere Heimat haben, dass es bringt Auswirkungen in unsere Zukunft und in unsere Gegenwart. Das sind die 2 Punkte, die ich jetzt bearbeiten werde. Zuerst die Zukunft, denn das, was wir über die Zukunft glauben, das beeinflusst die Art und Weise, wie wir heute leben. Und danach, was bedeutet es für meine Gegenwart? Die erste Gewissheit, die wir als Christen haben, wenn Jesus unsere Heimat ist, ist, dass wir eine Zukunft haben. Wir werden ewig mit Gott leben. Wir haben eine Zukunft. Etwas ist für uns vorbereitet. Jesus hat da gesagt, ich werde für euch Wohnung vorzubereiten. Die Zukunft, die uns erwartet, ist die Erfüllung des Vaterunses. Wir beten immer, dein Reich komme. Und eines Tages wird er kommen, 100% in Vollkommenheit. Um es zu erklären, möchte ich es erklären mit einem Bild von zwei Kugeln. Als Gott die Welt schuf, sagt man, war der Garten Eden, diese grünen Kugel. Und es war ein Ort, wo sozusagen Himmel und Erde eins waren. Gott war da und hatte Beziehung mit den Menschen. Es gab keine Sünde, es gab keine Behinderung zwischen Menschen und Gott. Und eines Tages haben Mann und Frau sich entschieden, nicht mehr Gottes Wege zu gehen, nicht mehr gehorsam zu Gott zu sein, sondern seine eigenen Wege zu gehen. Und als Folgen hat dieses grüne Kugel sich getrennt. Also ab diesem Moment haben wir dann einen Himmel und eine Erde, die getrennt sind. Gott ist in einem Ort und die Menschen schaffen nicht mehr, zu diesem Ort zu kommen. Es gibt eine Sehnsucht. Die Menschen wollen wieder eine Beziehung. Sie sehnen sich nach etwas, was sie nicht erklären können, aber sie kommen nicht da. Um dieses Problem zu lösen, schickt Gott sich selbst in Form seines Sohnes, Jesus Christus. Und als er für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, ist es, als ob Himmel und Erde, sie fangen an, wieder eins zu werden. Das, was wir als Königreich Gottes sehen, ist wie dieses grüne Linie in der Mitte. Also wir leben in einer Zeit, wo es schon ist, aber noch nicht. Im Königreich Gottes ist schon da. Der Heilige Geist lebt schon in uns, aber Jesus ist noch nicht zurückgekommen. Es ist schon da, aber es ist noch nicht 100%. Es ist noch nicht vollkommen. Aber es wird noch einen Tag kommen, wo Himmel und Erde wieder eins sind, wo Blau und Gelb wieder grün werden, wo die beiden wieder eins werden. Und das sind die letzten Kapitel der Bibel, wo auch unsere Hoffnung steht. Ich möchte mit euch lesen Offenbarung Kapitel 21, wo es erklärt, diese letzte Szene, diesen letzten Moment, wo Himmel und Erde wieder eins werden. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben und wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Amen, Halleluja. Gott kommt und wird mitten unter den Menschen leben. Wir werden alle eins sein. Das ist die Zukunft, die uns erwartet. Das ist die Hoffnung, die wir erwarten. Das ist diese Heimat, werden wir eins mit Jesus Christus sein. Das ist die Gewissheit, auf deren Erfüllung wir uns freuen. Und das ist, wenn ich Jesus als meine Heimat habe, das ist, was die Zukunft, was mich erwartet. Aber es hat auch Auswirkungen für meine Gegenwart, für mein Heute. Wenn ich glaube, wenn Jesus meine Heimat ist, es hat auch Auswirkungen mein Leben heute. Ich habe gesagt, ne, das, was ich über die Zukunft glaube, beeinflusst die Art und Weise, wie ich heute lebe. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Zukunft, die uns erwartet, gut ist. Das sind alle Christen sich einig. Was uns erwartet am Ende in der Zukunft, es wird gut sein. Und die Gegenwart, ist es gut oder schlecht? Ist es positiv oder negativ, wenn ich Jesus als meine Heimat habe, heute, für diese Welt? Zu einer Seite wäre, könnte man sagen, oder gibt es eine Antwort, die wäre, zu sagen, dass die Welt ist böse. Alles, was mit Materie zu tun hat, ist böse und da gibt es nicht viel Hoffnung für diese Welt. Es ist vergänglich und die Welt ist auf einem schlechten Kurs und wir können das nicht ändern. Und diese Weltanschauung würde noch sagen, dass die Welt selbst ist irrelevant, weil eines Tages wird Gott uns sowieso holen zum Himmel. Deswegen, es spielt keine Rolle, was hier passiert. Dinge wie Umweltschutz und so, das sind nicht wichtig, auf keinen Fall, weil Gott will sowieso am Ende alles zerstören und uns im Himmel zu bringen. Das wäre eine Idee. Zum anderen Extrem könnte man sagen, die Welt ist perfekt. Das, was die Menschen geschafft haben durch technische und wissenschaftliche Fortschritte, wir haben viele Vorteile immer geschafft und wir sind fast in der Perfektion. Und klar, zu dieser zweiten Idee haben wir viele, viele Fortschritte in unserer Gesellschaft, die durch technische und wissenschaftliche Fortschritte kommen. Das ist gut. Aber eine Sache schaffen die Menschen nicht zu lösen. Das ist das Problem des Bösen. Egal wie reich eine Nation ist, gibt es noch immer Tod, gibt es noch immer Krieg, gibt es noch immer eine riesige Ungleichheit und Ungerechtigkeit, gibt es noch immer Kinderprostitution, Rassismus und das Problem des Bösen wird nicht gelöst. Also wenn ich Jesus heute habe, für meine Gegenwart, es bedeutet nicht, dass alles schlecht ist und es bedeutet nicht, dass alles perfekt ist. Aber ich denke, Paulus, er hat eine Antwort gebracht in 1. Korinther. Also in 1. Korinther 15, das ist das größte Kapitel von allen Paulus Briefe, sind 58 Verse, in denen er ein Thema bearbeitet. Das ist die Auferstehung von Jesus Christus. Und was bedeutet, dass Jesus Christus auferstanden ist? Was bedeutet das für uns Christen? Und er erklärt alles in den ersten Teil der Predigt. Wir haben eine Zukunft, wir werden in der Ewigkeit mit Gott wohnen, wir werden auch auferstehen eines Tages. Und es gibt Hoffnung. So. Und indem er das alles erklärt, macht er am Ende eine Zusammenfassung im Vers 58. Und er könnte etwas so sagen wie, jetzt bleibt daher, lehnt euch zurück und entspannt euch. Jesus ist auferstanden, ihr habt eine wunderbare Zukunft. Die wird herrlich sein. Aber das ist nicht, was er geschrieben hat. Seine Zusammenfassung am Ende des Kapitels, 1. Korinther 15, 58, sagt er, bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine liebe Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Ich sage es, Jesus ist auferstanden. Es heißt, wir haben eine Zukunft deswegen. Aber was wir jetzt machen, ist nicht vergeblich. Deswegen setzt euch mit aller Kraft ein. Es heißt, deine Berufung, das, was, wofür du geschaffen wurdest, sei es als Malen, Lehren, Predigen, Krankenhäuser bauen, Bedürfnisse helfen, den Nächsten lieben, gegen Kinderprostitution arbeiten, in Niger eine Jüngerschaftsschule bauen. Alles, was wir jetzt machen, das ist nicht vergeblich, sagt er am Ende. Alles wird seinen Platz haben im zukünftigen Reich Gottes. Also Gott will uns nicht einfach von der Welt wegnehmen, sondern er macht uns zu Agenten der Transformation, der Umwandlung dieser Erde. Bis vor der Tag kommt, wie Jesaja es beschreibt in Jesaja 11, 9, an dem das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Also eines Tages wird die Erde voll Erkenntnis von Gott sein. Er kommt selbst. Und so wie das Meer voller Wasser ist, so wird die Erde voller Gott sein. Und bis dieser Tag kommt, können wir als Mitarbeiter sein, um diesen Weg vorzubereiten für ihn. Es ist wichtig zu wissen, dass wir aus unserer eigenen Kraft werden es nie schaffen, dass wir den Weg bereiten für ihn. Das wird sich nur erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Aber trotzdem sind wir eingeladen, um so zu leben, mit dieser Zukunft in Sicht. Es wird so sein und ich will mich mit aller Kraft schon dazu mitmachen, weil ich weiß, es ist, wie Paulus schreibt, es ist nicht vergeblich. Also Menschen, die glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass Gott es alles in Ordnung bringen wird am Ende, die sind voll motiviert, in der Gegenwart zu arbeiten für diesen Ziel, um zu wissen, dass mit der Wiederkunft Christi nichts vergeblich ist. Ich möchte euch heute mit dieser Predigt Hoffnung erwecken. Hoffnung, dass deine Heimat in Christus liegt. Noch mehr als eine Zugehörigkeit zu einer Familie, zu einem Land, zu einem Verein, zu Freunden auf dieser Welt, dass unsere Heimat mit etwas noch größer verbunden ist, mit Jesus. Ich möchte Hoffnung erwecken, dass Jesus, er wird wiederkommen und er wird das vollenden. Dieses Wunsch nach einer Heimat, wo wir noch nicht 100% da leben, die wir spüren, weil der Heilige Geist in uns lebt, aber wir haben das noch nicht in Vollkommenheit. Es wird kommen, diese Zeit. Jesus wird wiederkommen. Und zuletzt auch Hoffnung wecken, dass du mit aller Kraft dich für diesen Reich als Mitarbeiter schon jetzt in deinem Alltag so machen kann, als ob es schon wäre. Ist mir aufgefallen, ich habe einen Text von Luther vergessen. Das war ein Slide. Der Luther, er sagte, auch wenn ich wusste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Also das ist die Idee. Es ist nicht vergeblich, was ich auf dieser Welt mache. Auch wenn ich das nicht vollenden werde, auch wenn ich das Zweck meiner Arbeit nicht sehen werde, alles, was ich mache, steht es noch da. Gott wird das in Erfüllung bringen und ich habe den Privileg, mitzumachen, bis ich zu dieser Heimat mit Jesus Christus leben kann. Amen. Ich möchte mit euch noch beten. Jesus, danke, dass du unsere Heimat bist, dass es noch größer und wunderbar und noch schöner ist als irgendeine Verbindung, die wir mit einer Heimat in dieser Welt haben. Noch besser als zu einer Familie, leibliche Familie gehören hier, als Freund haben, als sich Teil einer Gruppe fühlen, als einen physischen Ort, als Heimat haben. Es ist noch besser, dass du bist unsere Heimat, dass du bist derjenige, der uns Hoffnung bringt, der uns auch einen Plan hat, derjenige, der uns Wohnung vorbereitet hat und derjenige, mit dem wir in die Ewigkeit leben werden. Gott, ich danke dir für diesen ermutigenden Text, dass auch nichts, das wir heute machen, für dein Reich vergeblich ist, dass du auch das, was du vollenden wirst, eines Tages, wenn du wiederkommst, dass wir da auch den Privileg haben, mitzumachen. Ich bete für jeder einer hier, der die Predigt gerade gehört hat und derjenige, die uns auf YouTube auch hören, erfülle, Heiliger Geist, uns mit deiner Hoffnung, mit deiner Erkenntnisse von Jesus Christus als unsere Heimat zu haben. In Jesu Namen. Amen.